Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Viel Muskeln, wenig Hirn Podcast. Ich bin euer Tom und ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. In der heutigen Folge geht es um eine Streitfrage des Kraftsports, die so alt ist wie der Kraftsport selbst wahrscheinlich. Wenn man ihn zu seinen Ursprüngen zurückverfolgt, dann wird man auch schon den Sieger dieser Streitfrage wahrscheinlich finden. Und zwar geht es in der heutigen Folge um den Wettstreit zwischen Science-Based Lifting und etwas, was wir vielleicht Philosophical-Based Lifting nennen könnten. Auf das ganze Thema gestoßen bin ich, da ich vor einiger Zeit auf einen recht interessanten YouTube-Kanal gestoßen bin. Der nennt sich The Stone Circle und der hat einige sehr interessante Ansätze, was Krafttraining betrifft. Also nur um einen kurzen Background für diesen YouTube-Kanal zu geben. Der Mann trainiert vorwiegend mit schweren Sandsäcken und irgendwelchen Calisthenics-Zirkeln, was jetzt hier nicht als großes Aushängeschild genutzt werden soll in der Folge. Wer uns länger verfolgt, der weiß, wir sind gute alte Krafthausgänger. Das heißt, wir bevorzugen das Training mit Eisen und Maschinen. Der eine mehr das Eisen, der andere mehr die Maschine. Und auch wenn ich zurzeit etwas experimentierfreundlich bin, was diese Ansätze angeht, würde ich immer noch sagen, ich bin weiterhin eher so in den Eisenhallen verortet als draußen in den Bergen, so wie man diesen Mann auf dem Kanal oft sieht. Aber er hat einige sehr interessante Fragen aufgeworfen in ein paar Videos und wir haben uns die zusammen angeguckt und wollen heute über das Thema diskutieren, was ist denn überhaupt wichtig? Also wie kommen wir zu dem Ziel, das wir uns vorstellen? Wie kommen wir zu dem Körper, den wir haben wollen? Wie bauen wir Muskulatur auf und was ist wichtiger? Ist das Ziel wichtiger oder ist der Weg wichtiger, wie wir dahin kommen? Und ich würde sagen, das ist Fundament des Ganzen, was den Widerstreit zwischen den Science-Based-Prinzipien und der Philosophie hinter dem, was man tut, ausmacht. Oder wie habt ihr das so aufgefasst?
Gehen wir gerade an die Grundfesten unseres Verständnisses von Kraftsport auf. Also steigst du hier ganz schön den schweren Eisen gleich wieder ein. Ich glaube, es ist aber eine Frage, die sich jeder, der irgendeine Art Sport ausübt, auf irgendeinem Level, das recht schnell erreicht wird, glaube ich, sich stellen muss. Und zwar, oder sich unweigerlich stellt. Ja? Man möchte halt irgendwie mehr rausbekommen aus der Zeit, die man eben dem Sport widmet. Und der Kraftsport ist da, glaube ich, einer der Sportarten, vielleicht auch, wenn man jetzt das Bodybuilding darunter subsumiert, dann hat man da auch, glaube ich, auch das Prime Example dafür, wo man wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr wissenschaftlich werden kann. Ja, ich habe nicht viele sich bewegende Teile, jetzt beispielsweise nicht mal wie beim Teamsport oder wie beim Kampfsport oder so, wo ich vielleicht noch irgendwie Gegner oder Teamspieler habe, sondern einfach nur mich selbst. Ja? Und dann kann ich alles sehr, sehr gut isolieren und kann schauen, okay, das hat jetzt halt irgendwie das zur Folge gehabt. Dementsprechend ist es sehr, sehr attraktiv, eben in dieses Wissenschaftliche einzusteigen. Und ich bin, glaube ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das nie gemacht habe. Und ich glaube, ich würde auch sagen, dass ich immer noch recht stark dabei bin. Allerdings sehe ich auch, und hier muss ich mal meine Weisheit wieder zeigen, hier mein Spaß mit dem Alter. Es geht eigentlich auch eben um diese Frage, mache ich jetzt das Mittel zum Zweck, zum Ziel? Und das ist eben das, wo viele Leute sich, glaube ich, fehlleiten lassen, wie du vorhin schon gesagt hast. Und gleich schon vorweg, ich möchte es überhaupt nicht, dieses wissenschaftliche Herangehen, was wir definitiv auch nochmal erklären sollten, verdammen, nein, auf keinen Fall, sondern nur, dass man sich vielleicht auch die Frage stellt, wieso man überhaupt sowas macht. Ja, und jetzt auch irgendwie sagen, okay, was ist die wissenschaftliche Methode? Wann sollte ich sie einsetzen? Wie sollte ich sie einsetzen? Und was für Alternativen gibt es noch? Und was sind vielleicht höhere Fragen, die ich mir stellen muss? Das ist natürlich nicht der automatische Gedankengang, den man als Anfänger sich stellt und man sagt so, hey, ich gehe jetzt halt irgendwie vielleicht, keine Ahnung, 60 bis 90 Minuten am Tag ins Fitnessstudio und mache das vielleicht fünfmal die Woche. Wie kriege ich das Optimum raus? Nein, was man irgendwie in seine Google-Suchleiste reinhämmert, ist halt irgendwie, Hypertrophie-Maximierung, wie viel Eiweiß muss ich am Tag essen, all diese Sachen. Und es gibt eben zu Teilfragen dieses Ziels sehr, sehr klare Formulierungen, die sich wissenschaftlich überprüfen lassen. Und ich glaube, das ist eben dieser ja fast schon verführerische Aspekt des Ganzen. Denn darauf lassen sich definitiv Antworten finden lassen, wie klar die immer sind. Auch da gibt es einiges an Für und Wider und an Änderungen, die sich in der wissenschaftlichen Literatur ergeben. Aber ich glaube, das ist so einer der Probleme. Aber so viel erstmal zu mir.
Ich finde die Frage an sich auch sehr spannend, gerade weil diese Überlegung, wie Tom schon gesagt hat, dass man sich auch wirklich Gedanken darüber machen muss, was ist denn eigentlich mein Ziel? Ja, also jeder fängt mal an, irgendwie zu sagen, ich möchte ein bisschen Muskeln aufbauen. So, das ist so der klassische 16-Jährige, das war bei mir genauso. Und dann möchte man vielleicht noch ein bisschen Fett verlieren und dann stellt man sich so einen Beachbody vor und den will man dann haben. Und das Fettverlieren ist sicherlich von der Idee hinter relativ simpel umzusetzen. Das ist recht einfache physikalische Bilanz der Kalorienaufnahme und Kalorienverbrauchsraten. Und dann die Muskelaufbaugeschichte ist meiner Meinung nach deshalb schon komplizierter, weil der Prozess sehr viel länger ist. Also wir müssen jetzt unterscheiden zwischen Leuten, die für sich selber Sport machen und das natural betreiben und natürlich Profiathleten. Also ein Profiathlet hat hier natürlich eine ganz andere Basis. Das soll jetzt nicht das sein, was ich hier kommentiere. Ich rede von einem ganz normalen Hobbysportler, der das nicht hauptberuflich macht oder sonst irgendwie, sondern das halt als Hobby hat und vielleicht auch als gute Ergänzung seines Lifestyles. Und was man dann merken wird, und so geht es mir jetzt auch schon seit ungefähr 2 Jahren, dass man irgendwann einen Punkt erreicht, an dem man doch eine sehr stattliche Muskulatur aufgebaut hat, aber wo es dann auch an, da muss es dann auch wirklich richtige Opferbereitschaft erfordern, um noch weiter voranzuschreiten. Und das ist so ein Punkt, den jeder irgendwann erreichen wird, wenn er dabei bleibt. Und für mich persönlich ändert sich da gerade meine Herangehensweise. Also ich war früher sehr in diesem wissenschaftlichen Kontext zu sagen, hey, wie kann ich das optimieren, kann ich das optimieren, kann ich das optimieren. Das funktioniert auch prima. Ja, wie Simon schon gesagt hat, die meisten dieser Fragen lassen sich doch sehr, sehr gut reduzieren auf ein paar robuste Konzepte. Allerdings ist es halt so, dass diese Opferbereitschaft, die man aufbringt, natürlich immer größer wird. Also um das mal polemisch auszudrücken, den 40er Bizeps erreichst du eigentlich egal, was du machst, solange du irgendwas machst. Für einen 45er Bizeps musst du ja ein bisschen dein Hirn einschalten und vielleicht auch mal die ein oder andere wissenschaftliche Sache mit einfließen lassen. Aber den 50er Bizeps natural zu erreichen, das erfordert dann schon jahrelange konkrete Ausrichtung auf dieses Ziel, weil sonst wirst du es nicht schaffen. Und das ist so eine Sache, da muss man sich dann auch bewusst werden, können sich diese Ziele, die man sich am Anfang gesetzt hat, vielleicht auch ändern. Also wenn ich jetzt überlege, ich müsste meine gesamte Lebensweise und auch meine Ernährungsweise fundamental umstellen, wenn ich jetzt diesen 50er Bizeps haben will, dann ist dieses originale Ziel, was ich als 16-Jähriger eben vor 8 Jahren hatte, ich möchte Muskeln aufbauen, ist das vielleicht nicht mehr so prävalent, dass ich sage, es ist mir das auch wert, diesen Preis dafür zu zahlen. Und der Preis wird eben, je fortgeschrittener man ist, umso höher wird der Preis. Und das muss man sich dann wirklich sehr, sehr gut überlegen. Und ich finde es deswegen sehr wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, einfach weil man auch mit so einem philosophischen Gedanken sehr, sehr gut rangehen kann, wo man irgendwann einen Punkt erreicht, wo man eine sehr solide Grundmuskulatur hat. Und ganz ehrlich, wenn ihr euch als Naturalathlet das mal aufgebaut habt und dann nicht irgendwie mal Phasen habt, in denen ihr euch zugrunde hungert, dann werden euch diese Muskeln eigentlich auch ein Leben lang erhalten bleiben, solange man so ein Mindestmaß an Bewegung und Eiweißkonsum noch aufrechterhält. Und das ist dann schon mal eine sehr, sehr gute Basis, die man geschaffen hat. Und dann muss man sich halt überlegen, ist das jetzt vielleicht der Punkt, wo ich mich mehr darauf fokussiere, Übungen zu machen, die mir vielleicht einfach Spaß machen. Wo ich ins Training gehe und mir denke, okay, vielleicht hat die Kniebeuge mit dem Gewicht oder mit der Stange vor dem Hals, also die Front Squats, vielleicht haben die mehr Effektivität für den Quad, aber ich mache die trotzdem nicht, weil ich die halt nicht mag, zum Beispiel. Ich mache halt vielleicht Step-Ups oder sonst irgendwas, auch wenn die nicht so effektiv sind. Oder wir haben Übungsbereiche, wie zum Beispiel die Dehnung, die gedehnte Position, die vielleicht im Latissimus besonders viel Wachstum bringt, wenn man vor allem die ersten paar Zentimeter der Bewegung macht. Und ich habe da vielleicht aber einfach keinen Bock drauf und mache halt einfach meinen ganz normalen Pull-Ups, weil mir das halt mehr Spaß macht. So dann sind das Sachen, die dann durchaus relevanter werden, weil letzten Endes, wenn man dann einen Punkt erreicht hat, wo man, wie das bei mir vielleicht ist, auch, dass man an Lifestyle-Faktoren halt was schrauben müsste, damit man noch weiter vorankommt, weil das Training an sich, diese Feinjustierungen sind natürlich wichtig, aber die liegen ja auch im größeren Kontext des ganzen Lifestyles. Also jemand, der jetzt perfekt trainiert, aber sich dreimal die Woche zusäuft, der wird von diesem perfekten Training auch nicht allzu viel haben. Und das ist natürlich ein Kontext, den man berücksichtigen muss. Und diese Opferbereitschaft außerhalb des Gyms wird natürlich exponentiell wichtiger, je weiter fortgeschritten man schon ist. Also das kennen wir auch alle, als wir 17, 18 waren, da kriegst du auch mal eine Nacht nicht schlafen und hast dann trotzdem ein super Training am nächsten Tag. Das spielt eigentlich keine Rolle. Es ändert sich halt im Laufe und die Gains, die du machen kannst, ändern sich natürlich auch, weil diese Gains hast du ja dann eben mit 17, 18 schon abgeschöpft. Und letztendlich möchte unser Skelett einfach gar nicht so viel Muskulatur haben, wie das heute in diesem Schönheitsstandard unter Bodybuildern propagiert wird, weil das ja auch viele Nachteile mit sich bringt. Das muss man ja auch mal klar kommunizieren. Also irgendwann kommt der Punkt, wo man weniger beweglich wird, ganz klar. Es kommt der Punkt, wo man im Sommer vor allem eben sehr viel mehr mit Temperaturproblematiken zu kämpfen hat. Und es kommt auch der Punkt, wo man irgendwann Schwierigkeiten hat mit Kleidung auch. Also das muss man auch berücksichtigen. Vielleicht ist das cool, definitiv kann man sich da gut fühlen. Aber es hat natürlich auch Konsequenzen. Und ich glaube, die größte Konsequenz, die es hat, ist einfach, dass der Körper insgesamt weniger beweglich wird und das natürlich exponentiell schlimmer wird. Also wenn ich jetzt einen 30er Bizeps habe, werde ich kein Problem haben, mit meinem Handgelenk meine Schulter zu berühren. Wenn ich einen 50er Bizeps habe, dann kann es sein, dass das gar nicht mehr geht. Und das ist dann schon eine Einschränkung. Also das muss man sich halt klar machen. Und da, glaube ich, können wir heute auch gut drüber diskutieren, wie sich sowas vielleicht im Zeitablauf auch ändert, aber auch wie dieser philosophische Aspekt vielleicht für den, der länger trainiert und auch älter wird dadurch logischerweise, deshalb schon in den Vordergrund rückt, weil man dann mehr an den Punkt ist zu sagen, hey, ich bin eh schon ganz gut dabei, ich bin auch relativ stark und ich habe jetzt mehr so die Überlegung, wie kann ich denn so trainieren, dass ich mir vielleicht nichts kaputt mache, dass mir nichts abreißt, dass ich mich nicht verletze, dass ich einigermaßen noch vorankomme vielleicht oder zumindest nicht zurückgehe und aber auch Quality Time noch mit meinen Liebsten verbringen kann, weil ich halt keine krassen Einschränkungen im Lifestyle habe, dass ich irgendwie alle 4 Stunden so und so viel essen muss oder sowas.
Ja, beide ein paar richtig coole Punkte aufgemacht. Und erstens mal, Simon, ich stimme dir zu, also Science-Based Lifting ist nach wie vor halt einfach ein geiles Werkzeug. Und ich finde, genau darum geht es ja auch in der heutigen Diskussion, dass es halt eben dieses Werkzeug ist. Wie erreiche ich meine Ziele? Also es hilft uns auf unserem Weg, aber der Weg ist ja nicht das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Und das Ziel ist auch der Weg, um da jetzt mal eine große Analogie aufzumachen. Und da finde ich, hast du einen ganz guten Einstieg reingemacht in das Thema, Tim, und zwar, dass wir ja von einem Prozess reden, nämlich dieses, ich definiere irgendwann mal, okay, ich mache Kraftsport, weil ich finde irgendwie Muskeln cool und ich würde gerne Muskeln aufbauen. Oder vielleicht auch nur, ich will einfach gerne irgendwie stärker sein. Jedenfalls, man fängt das Ganze an mit einem recht schwammigen Ziel. Also es ist ja nur irgendwie eine Idee dessen, was man hat, mit der man da reingeht und das Ganze beginnt. Und natürlich ist es eine erreichbare Idee, wenn du anfängst, Krafttraining zu betreiben, dann wirst du auch Muskeln aufbauen. Wenn du definierst, dass du sagst, ich möchte gerne abnehmen, ich möchte meine Muskulatur irgendwie besser rausbringen, ja, dann machst du eine Kalorienrestriktion und voilà, schon kommst du deinem Ziel näher. Das sind alles Faktoren, die durch den Weg erstmal recht gut erreichbar sind. Das Problem ist, dass wir oftmals durch diese schlechte Zieldefinition, die wir haben, weil es ja nur eine Idee ist, die wir irgendwie in unserem Kopf mit uns rumtragen, sehr schnell den Bezug zur Realität verlieren. Und dann kommst du in diese Loopholes rein, in der sich sehr, sehr viele Lifter befinden, dass sie eben mit Body Dysmorphia strugglen, weil sie immer denken, da geht noch mehr, ich sehe immer noch scheiße aus, ich könnte immer noch irgendwie da und da schrauben, ich könnte immer noch mehr aufbauen, ich könnte immer noch besser aussehen und diesen Wohlfühlbereich einfach verpassen. Und klar, es gibt viele, die sind da giftet und die sind achtsam genug, um diesen Sweet Spot für sich irgendwann rauszufinden und sagen, okay, mit dem und dem Körpergewicht und der Optik fühle ich mich einfach wohl und da möchte ich bleiben. Aber die Realität ist, dass es den meisten nicht vergönnt ist, diesen Punkt zu erreichen. Und die strugglen dann wahrscheinlich ihre ganze Trainingskarriere so lang, bis sie sich irgendwie schlimm verletzen und gar nicht mehr trainieren können. Und dann werden sie immer irgendwie darauf zurückschauen, mit diesem Blick nie das erreicht zu haben, was sie eigentlich wollten. Und dieses Loophole, das zu finden, dass man da rauskommt, ist, finde ich, so wie eine silberne Kugel. Und viele landen dann in der Powerlifting-Trap. Und das war jetzt, glaube ich, in den Videos, die ich euch vorgeschlagen habe vom Kanal, gar nicht so groß Thema, aber darauf geht er auch öfters mal ein in seinen Sandsack-Trainingsvideos, dass ja viele Lifter irgendwann in der Powerlifting-Trap landen, weil sie die ganze Zeit mit ihrem Bodybuilding-Training gestruggelt haben und nicht so ganz wussten, wo geht die Reise hin und vor allem wie. Und dann fangen sie irgendwann mal an, Heavy Compounds zu machen und finden dann ihren Weg ins Basic Powerlifting-Training. Und dann sagen sie so, ja, okay, irgendwie ist es einfach nur geil, wenn ich in den Grundübungen einfach stärker werde. Da weiß ich, wo die Reise hingeht. Ich weiß, was ich dafür machen muss. Und es passt, weil Muskeln baust du auf dem Weg so und so auf. Wenn du sagst, okay, ich will irgendwie so und so viel auf der Bench drücken, ich will so und so viel beugen, ich will so und so viel heben. Ja, natürlich, wenn du die Ziele, wenn du denen näher kommst, dann bist du auch stärker und hast somit mehr Muskulatur, siehst besser aus. Also es ist ein Selbstläufer. Und das zeigt eigentlich schon, dass Ziele zu definieren viel wichtiger ist, als sich die ganze Zeit Gedanken darüber zu machen, okay, wie trainiere ich, damit ich mehr Muskeln aufbaue? Ja, also die Antwort ist, du trainierst einfach mehr. Und wie machst du dir das Training aber so, dass es für dich erträglich ist und so, dass du einen Sinn darin findest? Das ist ja die interessante Frage. Und das ist auch dieses Exit-Game aus diesem Endlos-Gedanken, ich kann noch besser aussehen, ich kann noch mehr trainieren, ich kann noch mehr für meinen Körper machen und diese endlose Unzufriedenheit, die dahinter steckt. Das Problem bei dieser Powerlifting-Trap ist, okay, du wirst auch nie zufrieden mit deiner Powerlifting-Leistung sein. Die Wahrheit ist halt, okay, du willst immer noch stärker werden und du willst noch was noch Geileres erreichen und du willst, wenn du dann irgendwann mal die 100 gedrückt hast, dann willst du vielleicht die 120 drücken, wenn du die 120 gedrückt hast, willst du die 140 drücken, wenn du die 140 gedrückt hast und so weiter und so fort. Und das ist die Wahrheit, der viele Lifter irgendwie nicht so ganz ehrlich gegenüberstehen, sondern sich immer vormachen, naja, das nächste Ziel, das ich erreiche, da bin ich dann aber dann zufrieden mit meiner Leistung. Und dann ist man vielleicht an dem einen Tag zufrieden oder sagt so, geil, jetzt habe ich es geschafft, aber dann geht die Reise aber auch schon weiter. Und Simon, bei dir habe ich so teilweise ein bisschen gesehen, dass du die Begeisterung dafür entdeckt hast, so in den letzten Jahren, diese Heavy Compounds und auch vielleicht mal so ein bisschen ins Primal Lifting reinzudippen, irgendwie so geile Grundübungen zu machen, mal schweres Überkopfdrücken zu ballern und so. Und ich finde, da könnte man schon fast vermuten, dass es bei dir auch so in diese Richtung ging. Okay, nur Bodybuilding-Training ist gar nicht so erfüllend. Man will auch mal irgendwie sich geil fühlen und stark fühlen. Und dann ballert man auch einfach mal schwere Gewichte, weil es halt einfach so ist, dass man sich dann besser fühlt, wenn man im Training irgendwie so, ja, so diese primalen Instinkte rauslassen konnte. Und da kommt dann ins Spiel das Video, was ich sehr interessant fand. Das nennt sich Skill-Based Bodybuilding is the Final Frontier. Und da macht er diesen Punkt auf, dass er das wirklich Interessante ist, Skills zu erlernen durch das, was man im Gym macht. Das heißt, du hast irgendwie im Kopf so eine bestimmte Bewegung, einen bestimmten Bewegungsablauf und den willst du einfach meistern. Also für den Anfang ist es ja meistens schon damit getan, dass du sagst, okay, ich will den Backsquat meistern. Also ich möchte einfach richtig gut eine Langhantel-Kniebeuge beherrschen. Und da sind die meisten ja schon deutlich länger als ein Jahr mit beschäftigt. Und allein zu sagen, okay, ich will diesen Skill haben, ich will das im Schlaf können, ich will mir keine Gedanken mehr über diese Bewegung machen, ich will einfach reingehen, ich will ins Squat-Rack rein und ich will diesen Lift ownen, das ist ja schon für alles, was darauf aufbaut, für den ganzen Progress, den du machst, völlig ausreichend. Nur zu sagen, ich möchte diesen Skill meistern. Und eine weitere Definition deines Ziels ist ja gar nicht mehr unbedingt nötig. Und dann darüber hinaus geht es natürlich weiter, dass du irgendwann sagst, okay, ich will vielleicht mal ins olympische Gewichtheben reindippen oder ich will vielleicht mal ein bisschen Armwrestling machen oder ich will ein paar Calisthenics-Übungen irgendwie hinbekommen. Ich will eine Dragon Flag machen, ich will, was weiß ich. Also einfach dieses Skill-Based Trainieren, dass du sagst, ich will etwas erlernen und ich mache die nötigen Schritte, um dahin zu kommen, ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, um zum einen zufrieden mit dem zu sein, was man im Training macht, weil du wirst es merken, wenn du dein Ziel erreicht hast. Und das ist auch so, wie bei Tim das schon durchgeklungen ist, diese Grundmuskulatur, die man sich aufbaut, etwas, was dir nicht mehr so schnell weggenommen werden kann. Du verlernst ja auch das Fahrradfahren dein Leben lang nicht mehr, wenn du das mal drauf hattest. Oder es ist zumindest sehr schwer, es zu verlernen. Und so ähnlich ist es auch, wenn du dir einen Skill im Training erarbeitet hast. Wenn du mal an dem Punkt warst, wo du gesagt hast, okay, ich kann das Ding, der Backsquat läuft bei mir einfach, dann kannst du auch mal eine endlos lange Zeit keine Backsquats mehr machen. Wenn du dann wieder ins Squat-Rack reingehst, du wirst sehen, es ist einfach immer noch der Platz, den du verlassen hast. Und das ist ja eine Sicherheit und das ist was, was man sich aufbaut, was einem keiner wegnehmen kann und was dann frei ist von diesen dysmorphischen Gedanken, wo du dir die ganze Zeit denkst, okay, aber ich hätte noch irgendwie das und der Weg hätte noch weitergehen können.
Ich habe so ein paar Punkte aufgeworfen, die mich so ein bisschen stutzig gemacht hatten und das ist fast schon so ein bisschen diese Metaebene, wieso ich irgendwas mache. Und das klang irgendwie so durch, dass man sich zwingen muss, irgendwas zu machen, dass irgendwann irgendwas nicht gefällt, was man macht, was man eben irgendwo für ein anderes Ziel macht. Und für mich ist das so ein Ding, wenn du sagst, hey, du hast doch irgendwie Dysmorphia oder sowas gegenüber deinem Körper, dass du nicht zufrieden bist. Für mich sind das im Prinzip sehr, sehr viele Ziele, die von außen bestimmt wurden. Und das sind irgendwelche Werte, die man von außen übernommen hat, die einem, ich will nicht sagen, aufoktroyiert wurden, aber man hat irgendwie in Social Media gelernt, okay, das ist so, wie man aussehen müsste. Oder sowas hat irgendwie den Status, den man vielleicht haben möchte. Aber an sich möchte man nicht wirklich das haben, so, weil wir haben vorhin über den Weg und das Ziel und so geredet. Ich glaube, man muss schon den Weg inhärent lieben lernen. Ja? Weil ansonsten die Opfer, wie Tim das vorhin besprochen hat, wenn du immer höher kommen möchtest, sind ansonsten viel zu hoch, als dass du das irgendwie psychologisch mitnehmen kannst. Das heißt, du musst es schon wirklich sein, so ich mache das einfach, weil ich Passion dafür habe. Und dann ist der Rest auch einfach nur noch, ich will nicht sagen mechanistisch, aber dann sagst du, okay, dann ist das halt eben der Lifestyle, den ich lebe. Dann fahre ich mir halt einfach alle 2 Stunden das Meal rein und renne halt auch einfach. Da gibt es auch dieses geile Video von diesem Typen, der irgendwie so eine Paste aus Hähnchen und Erdnussbutter oder sowas hat und drückt sich das dann einfach immer so im Mund und dann steckt er diese Tüte wieder in die Hosentasche oder so, ja. Solche Leute, für die ist das kein Problem. Die sagen, ja geil, guck mal, ich habe hier irgendwie diese Innovation gemacht, mit der kann ich einfach meine Kalorien und meinen Eiweißbedarf so decken, ob das jetzt der wissenschaftlich richtige Ansatz ist, das ist alles mal dahingestellt. Aber für diese Leute stellt es auch eben kein Problem dar. Ja? Und dabei habe ich auch viele andere Leute, die sagen, hey, ich möchte zwar das haben, aber ich möchte jetzt nicht das machen, um dahin zu kommen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass auf diesem Weg dahin, beispielsweise zu was auch immer mein Ziel man hat, dass es dort keine unangenehmen Situationen gibt, auch nicht für diesen Typ, der sich das Zeug dann in den Mund drückt. Allerdings ist es aber eine ganz andere Beziehung, die diese Leute zu diesen unangenehmen Situationen haben. Und vielleicht ist es was, was man dann lernen kann. Und ja, okay, es ist eine gewisse Toleranz, die man da vielleicht aufbauen kann oder muss. Allerdings, glaube ich, kommt das Wieso ist einer der größten Gründe. Und du hast doch vorhin gesagt, Tim, dass du, sag ich mal, beispielsweise mit einem Bizeps irgendwie nicht mehr deine Schulter, mit einem 50er Bizeps kriegst du nicht mehr deine Fingerspitzen auf deine Schulter. So, okay, ja, wenn es dein Ziel ist, das zu tun, dann ist es vielleicht eine dumme Idee. Aber es ist halt auch die Frage, ob das überhaupt dein Ziel ist. Ist es das, was du machen möchtest? Ist es beispielsweise was du tagtäglich brauchst, weil du, keine Ahnung, irgendwie einen Clown in, was weiß ich, der Schule bist? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, aber es geht im Prinzip darum, ob wirklich sinnvolle Ziele formulieren zu können. Und ich glaube, das ist eine der kritischsten Fähigkeiten, die in der Moderne der Gesellschaft sehr, sehr stark verloren gegangen sind. Das auch für sich, und ich will nicht sagen, dass man das im Vakuum machen muss, weil erstens ist das unmöglich. Ja? Wir sind soziale Tiere, kommen wir nicht drum rum, dass man da irgendwie einen Einfluss von außen hat. Und zweitens braucht man das ja auch vielleicht in der Findung dessen. Aber dass man auch wirklich in dem Selbst, seiner Selbst, mal drüber nachdenkt und sagt, ob ich das überhaupt möchte. Und dann das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist eben, dass man diese Ziele auch immer reflektieren kann und sollte und sich dann vielleicht auch nicht rigide daran hält, was man vor, ja, beispielsweise 12 Jahren oder sowas sich gedacht hat. Ja, also ich bin recht früh, bin ich auf diesen wissenschaftlichen Ansatz gekommen Vielleicht auch einfach meine Prädisposition, weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, sehr rational in Anführungszeichen versuche zu denken oder auch irgendwelche Beweise oder für sowas zu haben, dass ich mir das irgendwie schönreden kann. Und bin deswegen sehr schnell dazu gekommen. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, Tom, dann habe ich gesagt, hey, an sich ein bisschen schwerer zu liften und so, das macht eigentlich auch irgendwie Spaß und ich spüre hier meinen Muskel tatsächlich auch ganz anders und habe aber genau einen ähnlichen Stimulus, wie wenn ich es jetzt irgendwie anders machen würde. Das beste Beispiel, ich hatte vor, ich glaube, einem Monat oder so, habe ich so einen YouTube-Channel, der ist mittlerweile schon riesig groß, also als ich den noch schon entdeckt habe, einem Monat oder so. Der Typ heißt Ryan Hummingston, ist auch so ein recht gut gebauter Kerl. Und der treibt das mit dem Science-Based halt wirklich sehr stark. Ich will nicht sagen auf die Palme, aber ans Ende von dem, was möglich ist. Naja, also er macht dann immer, sucht sich dann irgendwelche Körperregionen aus oder sowas oder irgendwelche Diätprogramme oder was hast du nicht gesehen. Ich hatte mir beispielsweise ein Schultervideo von ihm angeguckt, weil Schultern halt irgendwie so ein konstanter Schwachpunkt meiner Seite sind. Und dann ging es halt darum, okay, du musst die so halten und hier und dann hast du den Rotationswinkel drin und dann machst du dein Seitheben so und dann dein Schultergürtel hältst du dann dementsprechend, spannst dabei deinen Nacken an und die Hüfte muss hier sein und hast nicht gesehen. Und ich will es auch gar nicht verteufeln, denn für mich beispielsweise ist, und da haben wir auch, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge drüber geredet, ein sehr, sehr großer therapeutischer, meditativer Beigedanke im Training. Und wenn ich halt eben auf all diese Sachen achte, das ist fast schon wie, wenn ich beispielsweise gewisse Yoga-Posen mache, ja, wo ich sage, okay, muss hier drauf achten, die Stabilität da und so weiter. Und das ist für mich schon sehr, sehr therapeutisch und meditativ, wie gesagt. Und das kann ich beispielsweise machen, wenn ich eben diesen sehr, sehr stark, ja, wissenschaftlich getriebenen Aspekt habe. Allerdings, und das kommt jetzt eben zurück, was ihr gesagt habt, muss ich mich auch irgendwie mal adaptieren. Und das, was in diesem Video von dem Stone Circle Keller da genannt wurde, als er da, also ich bin als Hintergrund, ich liebe Sprints, ja, ich liebe diese Zone 3 Exercises, wo man wirklich sein alles gibt und sei das jetzt auf dem Fahrrad oder auf der Straße. Aber das, wo er gesagt hat, okay, er rennt da jetzt halt einfach mal durch die Natur und sagt, dass es aber ein ganz anderer Stimulus ist und auch da hast du extremst großen Fokus, ja, und musst dich halt irgendwie darauf besinnen, dass du beispielsweise jetzt dich umknickst oder so, musst dann irgendwie planen, wie renne ich jetzt, wo packe ich meine Füße hin und so. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Ansätze, wie ich beispielsweise mein Ziel erreichen kann, ja, also mein Ziel ist, das ist vielleicht auch noch so ein Ding, ist ja auch einfach nicht alles ein Monogedanke, sondern ich glaube, bei den wenigsten ist es ein Monogedanke. Und ich glaube, diese Leute, von denen ich vorhin gesprochen habe, die beispielsweise dann ihr Essen aus der Plastiktüte konsumieren, bei denen kann das eben ein Monogedanke sein, aber bei den meisten ist es eben ein Multigedanke, dass sie verschiedene Ziele haben. Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass Muskelaufbau kein Ziel ist, aber auch irgendwie Kraftaufbau. Und dann auch irgendwo sagt, hey, vielleicht auch irgendwo Geschwindigkeit, dass ich schnell rennen möchte. Wieso? Kann jetzt andere höhere Ziele haben. Aber all diese Sachen spielen für mich rein. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo die Leute sehr, sehr dogmatisch sind und das so ein bisschen vergessen.
Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das wollte ich vorhin ohnehin schon kommentieren, als du meintest, klare Ziele zu definieren, ist ohnehin schwierig. Und ich glaube auch, dass ich auf so einer Reise, wie wir sie ja in diesem langfristigen Prozess haben, dass sich da auch andere Ziele nochmal offenbaren, während man das Ganze dann durchläuft. Und dann lernt man seine eigenen Präferenzen diesbezüglich vielleicht auch besser kennen. Also bei mir persönlich ist das zum Beispiel so, dass ich im Laufe der Zeit immer mehr gemerkt habe, hey, das, was mich eigentlich interessiert, ist meine mentale Leistungsfähigkeit und meine Gesundheit insgesamt. Und das ist dann eben eher so der Bereich, wo ich sage, hey, da möchte ich mich jetzt drauf fokussieren. Das ist das, wo mir als oberste Priorität gilt. Und wenn es eben bedeutet, dass dann bestimmte Schritte im Muskelwachstum vielleicht hinten anstehen, dann ist es eben so. Und ich glaube, dass das den meisten anderen Leuten auch irgendwann so gehen wird, dass man dann wirklich mal so kontemplativ sich mit sich selbst beschäftigt. Was ist eigentlich der Sinn und Zweck? Warum gehe ich jetzt ins Fitnessstudio? Das kann ja vielleicht auch sein, dass man einfach Spaß daran hat, das zu machen. Das vielleicht auch, wie du sagst, einen therapeutischen Charakter hat. Ich denke, da macht es dann auf jeden Fall Sinn, das Training, ungeachtet dessen, ob das jetzt wissenschaftlich perfekt ist, das so auszugestalten, dass es vor allem Spaß macht und dass man dieses Ziel, was man da trainingsspezifisch bezogen hat, dass man das auch durchziehen kann. Weil, wie du schon gesagt hast, wenn man jetzt Motivation braucht, wenn man eigentlich keinen Bock hat, das so zu machen, dann wird das natürlich ein teurer Preis, den man da zahlt, der immer teurer wird und irgendwann hört man halt auf damit. Und ich glaube, dass das Einzige, was einem in dieser Richtung noch helfen kann, ich nenne es immer Konviktion, dieses Wort gibt es eigentlich nicht, aber als Übersetzung von Conviction im Englischen, dass man praktisch einfach selbst für ein anderes Ziel davon überzeugt ist, dass dieser Einsatz von den 30, 40, 50 Minuten, wie auch immer man das machen will, dass der jetzt da eben erbracht wird, weil es konkreten Effekt hat, den man vielleicht sogar spüren kann. Ich denke, wenn man an dem Punkt ist, dass man zum Beispiel sagt, ich priorisiere einfach meine Gesundheit und dadurch vielleicht auch mein hormonelles Milieu, dann wird man nicht drum herum kommen, sich irgendwie mit Krafttraining zu beschäftigen, selbst wenn das was ist, was man eigentlich nicht mag. Und dann muss man sich halt überlegen, okay, bin ich bereit, auf Basis dessen, was ich rational, Simon, du sagst es vorhin, rational denken, was ich rational eben weiß, dass es so und so Sinn macht, bin ich bereit, vielleicht, obwohl ich das nicht gerne mache und hauptsächlich Ausdauertraining betreibe, bin ich bereit, in der Woche 3x20 Minuten zum Beispiel zu investieren für Krafttraining. Und wenn man sich damit auseinandersetzt und sagt, ich mag das eigentlich gar nicht und dann sagt, okay, es ist eine Stunde und ich werde wahrscheinlich mein hormonelles Milieu dadurch deutlich verbessern können, dann wird man es halt mal aus und dann merkt man, okay, es funktioniert so, ja, da ist ja die wissenschaftliche Methode dafür. Und dann macht man es einfach sein Leben lang, weil man sagt, okay, ist jetzt nicht die Kirsche auf der Sahneporte, aber bringt genau das, was ich mir sekundär als Effekt davon erhoffen würde. Und ich glaube, so kommt man auch durch. Also wenn man Spaß daran hat und es ohnehin geil findet, ich glaube, dann ist es ein Selbstläufer. Da muss man vielleicht eher aufpassen, dass man nicht zu verliebt die Übungen macht und dann nicht mehr auf das achtet, dass man tatsächlich Progression einbaut. Aber ja, also wenn man das nicht hat, ich glaube, ich persönlich habe das eher nicht, dass das unbedingt eine Liebe zum Bewegungsablauf oder zum ans sich ins Gym gehen ist, dann geht das trotzdem, auch ohne, dass es einen Motivation kostet, wenn man sich wirklich davon überzeugt, warum macht man das und ist es im Grand Scheme of Things des Lifestyles, den man letztendlich ja auch, jeder von uns pflegt ja irgendeinen Lifestyle, da kommt man gar nicht drum herum, ja. Und das in dem Kontext eben für den eigenen Lifestyle doch auch bestimmte Konsequenzen halt mit sich bringt. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, beim sinnvollen Krafttraining sind diese Konsequenzen durch die Bank positiv.
Ich finde, was jetzt so wieder rausgekommen ist bei dem, was ihr beide erzählt habt, ist ja schon mehr oder weniger die philosophische Grundlage dessen, warum ihr eigentlich ins Training geht. Also Simon, bei dir ist ganz klar rausgekommen, dass du das stark als meditativen Ort auch auffasst und dass du dieses sich bewegen und so als eine Form von Achtsamkeit vielleicht auch in deinem Alltag irgendwie auffasst. Das ist auch was, was wir schon in früheren Folgen öfter mal rausgearbeitet haben, was du auch schon sehr, sehr schön dargelegt hast eigentlich, dass das so mehr oder weniger das ist, was du dort betreibst oder wie du Kraftsport betreibst und wo dieses Scientific Movement eigentlich ganz gut reinspielt für dich. Ganz interessant finde ich, dass du jetzt so einen Typen erwähnt hast, den ich noch nicht kenne. Kannst du mir übrigens mal weiterleiten im Anschluss. Ich habe das Ganze mehr von dieser Mainstream-Seite aus beobachtet. Da ist ja Jeff Nippert so richtig groß, der dieses Science-Based Lifting in die Öffentlichkeit trägt. Und da kam für mich wieder dieser Faktor rein, den ich vorhin schon mal anklingen lassen habe, nämlich die destruktive Seite des Menschseins. Also das, was bei dem körperfokussierten Menschen eben die Body Dysmorphia ist, die irgendwann reinkickt, dass man das nicht mehr in Relation setzen kann und nicht mehr sieht, dass man eigentlich schon längst den Körper erreicht hat, den man sich früher erträumt hat und denkt, okay, es muss jetzt irgendwie noch weitergehen und ich sehe irgendwie immer noch scheiße aus, ist bei dieser Science-Based Lifting-Geschichte mehr oder weniger das, dass Menschen wirklich ihr Leben lang trainiert haben und eine gute Kraftsportkarriere gemacht haben. Und dann kommt da so ein Jeff Nippert um die Ecke und sagt irgendwie, ja, dein Seitheben ist scheiße und du solltest das eher so und so machen. Und dann triffst du die seitliche Schulter erst. Aber er steht vor einem Menschen, der offensichtlich gute seitliche Schultern hat. Und ich denke mir, ja, das, was er davor gemacht hat, das scheint auch irgendwie dazu geführt zu haben, dass er ganz ansehnliche Schultern aufgebaut hat. Und wovon wir jetzt tatsächlich reden, ist ja irgendwo eine Art Min-Maxing. Ja, er könnte noch besser seitliche Schultern aufbauen, wenn er jetzt noch seinen Körperwinkel ein bisschen mehr anpasst und sich mehr reinlehnt und dann die Top-Spannung erhöhen kann und vielleicht unten noch den Stretch ein bisschen mehr mitnimmt. Aber ist das jetzt dann der einzige gangbare Weg, um gute Schultern aufzubauen? Nein, ist es nicht. Also es gibt tausend Wege, die nach Rom führen und alle davon werden mehr oder weniger schön aussehende Dells irgendwie produzieren. Und es ist nicht nur der eine Science-Based Weg, wie man dann die Körpermechanik am besten ausnutzt, um die seitliche Schulter besonders schön zu treffen. Und das kann im Mindset von vielen Menschen eben sehr destruktiv sein, dass die sich dann gleich komplett in Frage stellen und in Frage stellen, ja, ist das, was ich jetzt vorher gemacht habe, alles scheiße gewesen. Und das finde ich ist so, dass die Seite des Ganzen, die mir weniger gefällt. Und das ist etwas, was halt, wo du weniger Gefahr läufst, wenn du dir sicher bist in dem, was du machst und wenn du dir deiner Motivation sicher bist. Weil dann kann irgendjemand um die Ecke kommen und sagen so, hier, das ist scheiße, wie du es machst und das ist scheiße, wie du es machst. Solange du weißt, warum du das alles gemacht hast, kann dir das egal sein, wie die Bewertung der anderen darüber ist, was du getan hast. Du kannst deinen Weg in deinem Eigeninteresse anpassen. Du kannst sagen so, hey, gut, nicer Input, werde ich mir merken, kann mir dabei helfen, dass ich irgendwie mein Ziel näher komme. Das wäre für mich ein gesunder Umgang damit. Und da finde ich es zum Beispiel auch ganz schön, dass diese Motivation, die ihr beide jetzt gezeigt habt, also Simon, bei dir ist es ja so, dass es geht um die Bewegung an sich, es geht um den Sport an sich und gar nicht so sehr, was dabei passiert. Und Tim, bei dir geht es ja um den Charakter, der das Ganze übersteigt. Also wie geh ich mit mir selber um? Wie behandle ich meinen Körper, damit ich eben gesund bin, damit ich mich selbst gesund halte und damit ich möglichst lange etwas von mir habe und damit auch ich so funktioniere, wie ich es von mir erwarte. Und das sind halt Faktoren, die übersteigen sehr stark diese, ich sag mal, primitiveren Motivationen ins Training zu gehen. Nämlich das sind einfach nur, ja, ich möchte einfach nur stark sein darin oder ich möchte einfach nur so und so aussehen irgendwie. Das sind sehr primitive Motivationen und die führen dazu, dass du dich sehr leicht auf deinem Weg verunsichern lässt von dem, was andere zu dir sagen oder was du an Input von außen bekommst, der dich in dem erschüttern könnte, was du gerade tust. Also da sind zum Beispiel auch diejenigen dann nicht gefeit vor, die in die Powerlifting-Trap gefallen sind, weil die lassen sich sehr, sehr schnell irgendwie verunsichern in dem, was sie machen, weil sie sagen, mein Programming ist aber so, ist nicht optimal, ich könnte noch besser irgendwie das aufeinander abstimmen und dann würde ich im nächsten Wettkampf so und so viel mehr auf mein Total draufpacken können, jetzt habe ich voll versagt und nein, das ist ziemlich egal. Man sollte sich nicht so leicht von äußeren Faktoren verunsichern lassen in dem, was man macht und der beste und resilienteste Weg, vielleicht sogar ein antifragiler Weg dahin, wäre, dass man eben für sich eine Motivation findet, die über dem Ganzen steht, die metaphysischen, die eben diesen philosophischen Charakter hat. Und da kommen eben solche Dinge ins Spiel, wie das, was ihr beide beschrieben habt, aber da kommt eben auch sowas ins Spiel wie das Skill-Based Bodybuilding, was jetzt relativ nah an dem ist, was ich für mich so wahrscheinlich betreibe. Ich würde jetzt schon sagen, dass das, was ich im Training betreibe, sehr skillbasiert ist. Also ich habe vor allem Spaß daran, einfach neue Sachen auszuprobieren und neue Sachen zu integrieren in meinem Training und versuche die dann halt einfach, die mir gefallen, die kristallisieren sich dann über die Zeit heraus und die versuche ich dann einfach nur noch auf die Spitze zu treiben. Und deswegen bin ich da sehr resilient und ich kann alles Mögliche machen, ohne dass ich irgendwie in ein Loch falle und mir denke, oh scheiße, ich habe irgendetwas vernachlässigt und habe versagt an der Front. Was ich bei sehr, sehr vielen anderen Kraftsportlern nicht so kennengelernt habe, sondern die denken, sie haben versagt, wenn sie nur einen Tag ein anderes Training gefahren sind, wenn sie einmal was von einem anderen Menschen ausprobiert haben, dann werden die schon sehr unsicher und haben ihre Komfortzone verlassen. Und das spricht jetzt nicht gerade für eine hohe Resilienz in dem, was man da gerade macht, wenn man so rigide ist in seinem Schema.
Ich würde jetzt aber tatsächlich nicht das Setzen neuer Ziele, so wie du das jetzt schon ein paar Mal angesprochen hattest, sei das jetzt über neue, was weiß ich, Ziele, wie man aussehen möchte oder wenn man in die Falle des Powerliftings fällt, dass man mehr heben möchte, fällt. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist die Natur des Menschen, dann immer mehr haben zu wollen. Es ist, für mich ist das Problem, dass man irgendwann zu viel von dem, was einem eigentlich wertvoll ist, dafür opfert, um diese Ziele zu erreichen, wie Tim das vorhin gesagt hat. Also wie gesagt, ich glaube, Ziele zu setzen ist was ganz Menschliches und da kommen wir nicht drum rum. Und ich finde es tatsächlich auch ein lobenswertes Verhalten, ja, zu sagen, hey, ich habe das jetzt gemacht. Und natürlich ist es beispielsweise auch lobenswert zu sagen, ich freue mich jetzt darüber und ich weiß, dafür dankbar zu sein, etc. Aber schlimmer finde ich fast zu sagen, ich ruhe mich jetzt auf meinen Lorbeeren aus und das war's dann, ja. Ich glaube, dass der Ansatz zu sagen, hey, ich versuche dann weiterzumachen, aber dann ist halt eben die Frage, erstens weiter in dieselbe Richtung, ja, also versuche ich dann zu sagen, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, 200 im Kreuzheben und jetzt möchte ich die 220 oder das sagen, hey, ich möchte jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, mit Sandbags oder so weitermachen und da irgendwas zu versuchen. Und dann muss ich dir fragen, okay, was muss ich mir dafür machen? Was sind beispielsweise die Opfer? Mit was muss ich dafür zahlen? Und das sind eben die Fragen und diese Trade-offs, die dann sich häufig die Leute nicht stellen. Und ich glaube, das würde ich tatsächlich dann eher kritisieren, als das Ziel an sich jetzt per se.
Aber auch vielleicht die Realisierbarkeit von gewissen Zielen. Also es ist ja so, dass du zum Beispiel dein Muskelaufbau ist stark irgendwie an deine Genetik und an deine Grundanatomie gekettet. Und für viele Menschen ist einfach der Körper, den sie sich vorstellen oder der in ihrem Kopf existiert, der ja nicht aus ihrer Eigenerfahrung mit sich selbst geprägt ist, sondern mit dem, was sie beobachtet haben um sich herum, was wiederum von Menschen erreicht wurde, die entweder enhanced waren oder die ganz andere Voraussetzungen hatten, diesen Körper zu erreichen, vor allem irgendwie geprägt ist. Und die verlieren sich oftmals darin, etwas hinterherzujagen, was für sie nicht erreichbar ist, egal wie lobenswert denn das Bestreben dahinter ist. Und damit werden sie auch nie zufrieden sein mit den Leistungen, die sie erbringen. Und dann landen sie eben in diesem Loop, der endlos ist. Also sie werden immer wieder diesem Ziel hinterherjagen, zum Beispiel schön ausgeprägte dreidimensionale Schultern zu haben, die aber vielleicht von ihren körperlichen Ansätzen einfach nicht vorgesehen sind. Also die werden sie nicht erreichen können, egal was sie dafür tun und egal wie science-based sie trainieren und egal wie oft sie ihren Trainingsplan umgestalten. Und dann ist die Frage, ist das überhaupt das lohnenswerteste Ziel für diese Menschen? Jetzt könnten wir natürlich gute Ratschläge geben, wie ja, ihr solltet euch öfter mal hinterfragen und ja, reflektiert euer Verhalten. Den Ratschlag, den haben wir jetzt schon in fast allen Folgen, die wir jemals produziert haben, gegeben. Den will ich jetzt nicht zum 100. Mal wieder aufwärmen. Ja, das wär der schlaue Ratschlag. Aber man kann hier, glaube ich, einen Weg aufzeigen, dass nämlich dieses sein Ziel hinterfragen, das Ziel auch ändern und dann trotzdem weiter Fortschritte zu machen auf dem Bereich, den man davor schon verfolgt hat. Das, finde ich, ist halt das Interessante hierbei, wenn man vorschlägt, dass Ziele zu ändern auch ein interessanter Ansatz sein kann. Und das endlos immer weitermachen und endlos immer an derselben Sache zu arbeiten, nicht resilient ist im Verhalten, weil es halt eben auch einfach unkonstruktiv sein kann oder destruktiv. Es muss nicht nur sein, dass die Ziele an sich einfach irgendwann irrelevant werden oder dass man sich damit zufrieden geben soll, was man mal erreicht hat, sondern es soll eher darauf hinweisen, was ist ein gesunder Umgang damit und wie kann ich dazu finden, mit am Training oder mit meinem Körper Spaß zu haben, ohne mich gleichzeitig irgendwie zu verlieren oder selbstdestruktiv zu werden. Und auch beim Powerlifting ist es ja so, dass wir nicht davon reden, dass ein Durchschnittsathlet irgendwann mal 200 Kilo gehoben hat und sich dann überlegt, 220 Kilo zu heben, sondern die Wahrheit ist ja, dass ein Athlet 310 Kilo hebt und sich dann überlegt, wie er die 350 Kilo heben kann Und das ist halt einfach für Naturalathleten in der Regel aussichtslos. Und du wirst dich auf diesem Weg dahin verlieren, weil, wie wir es ja jetzt schon oft herausgearbeitet haben, die Kosten dafür und der Aufwand dafür ins Unermessliche steigt irgendwann und der Grenznutzen immer weniger wird. Und wenn immer weniger Payoff von dem bekommen, was wir machen und was wir da reinstecken. Und es ist nicht, weil wir als Menschen nicht dafür gemacht werden, dieses Ziel irgendwie zu erreichen oder weil wir nicht dafür gemacht werden, immer weiter nach Höherem zu streben. Ganz klar, das ist menschliches Verhalten. Das ist nur die Frage dessen, wie destruktiv ist das dann am Ende? Und die Antwort ist wahrscheinlich, wenn du versuchst, natural 400 Kilo Deadlift zu erreichen, es ist sehr destruktives Verhalten dir selbst gegenüber, weil du wirst da drin nicht glücklich werden und du wirst dein Ziel wahrscheinlich auch nie erreichen, selbst wenn du alles aufgibst dafür irgendwann.
Hast du mich gerade Durchschnittsathleten genannt? Ja, nee, aber ich meine, das ist doch das, was ich vorhin, also so fasse ich das auch auf. Ich würde halt einfach eben sagen, dass die Kosten, na, die du eingehst, um dir das zu ermöglichen oder zu versuchen zu ermöglichen, dass die halt einfach irgendwann zu hoch werden von dem, was dir wichtig ist. Ja? Also an sich könnte man ja sagen, ja, du versuchst irgendwie deine Schultern wachsen zu lassen, das ist ja vielleicht auch irgendwo eine Sisyphus-Aufgabe und one must imagine them happy und so weiter. Von daher, ich kann das schon irgendwo als löbliches Ziel sehen. Aber man muss halt auch natürlich immer schauen, was sind die Opportunitätskosten, die ich beispielsweise mit dem Ansatz habe. Von daher, ich glaube, unsere Interpretationen sind schon recht ähnlich.
Wie so oft.
Ja, also wie vorhin schon gesagt wurde, viele Wege führen nach oben.
Oder Muskeln führen zum Hirn.
Für Muskeln wenig zu viel, zu wenig Hirn. aber ja, ich finde es.
Geht schon los.
Aber ich finde es tatsächlich einen super interessante Beobachtung und das hätte mir wahrscheinlich jeder Lifter vor 10 Jahren auch sagen können. Aber dass eben man am Anfang einfach dieses sehr starke, simple Ziel hat, entweder Kraft aufzubauen oder Muskeln aufzubauen. So. Und damit geht man irgendwie rein und da hängt man irgendwie erstmal fest. Und das ist so ein bisschen so eine Art Ehrenmedaille, die man sich erstmal verdienen muss, um zu sagen, okay, ich bin jetzt halt irgendwie der Meathead hier gewesen, um dann irgendwie weitermachen zu können und dann halt irgendwann später in seinem Leben merkt, hey, es gibt ja irgendwie noch mehr im Leben, als jetzt halt einfach irgendwie 3 Sätze, 10 Wiederholungen und andere Ansätze. Beispielsweise ich, der dann ein bisschen mehr in Towerbuilding irgendwie sowas reingerutscht ist. Oder dann noch wirklich ganz, ganz andere wilde Sachen, die du dann um dich wirfst, Tom, zu nutzen. Und ich finde es aber tatsächlich eigentlich auch wirklich ein Zeichen von wirklich, wie du es vorhin schon gesagt hast, also man möchte ja nicht nur eine Resilienz oder eine Antifragilität des Physischen, des Körpers, sondern auch irgendwo des Geistes, weil ich meine, das ist ja der ganze Grund, wieso man die ganze Chose hier macht, ist im Prinzip, dass man seine Psyche damit oder seine Ziele, die ja eigentlich nur in Anführungszeichen in den Köpfen der Menschen existieren, befriedigen möchte. Ja, und ich glaube, da hat man eigentlich den größten Hebel, den man ziehen kann, nämlich einfach zu sagen, okay, was sind denn überhaupt meine Ziele selbst? Ja, also kommen wir so ein bisschen zurück zu dem Anfangsstatement der Folge, aber dass sich eben diese Ziele sehr, sehr stark ändern und sehr, sehr schnell ändern können. Und dass man aber, glaube ich, auch am Anfang erstmal ein bisschen dadurch leiden muss, ist so eine sehr, sehr fast schon lustige Beobachtung, die ich da irgendwie gemacht habe in den letzten paar Jahren.
Ja, auf jeden Fall vielen Dank euch für den Input und auch für die vielen interessanten Fragen. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte jetzt zu diesem Thema, zu dieser Folge? Dinge, die euch noch auf dem Herzen liegen oder auch Tipps vielleicht für unsere Zuschauer, wie sie ihren eigenen philosophischen Rahmen konstruieren können oder was ihr da als anekdotische Erfahrung vielleicht auch noch teilen möchtet?
Ich würde vielleicht nochmal am Ende darauf hinweisen, das kam auch in einem der Videos vor. Es gibt einen ganz simplen Ausweg für alle, die zu verkopft in ihren Trainingsansätzen sind. Also die entweder denken, oh, ich kann nur Low Reps machen, um Kraft aufzubauen, oder die denken, ich kann nur irgendwie meine 7 bis 12 Wiederholungen machen, um Hypertrophie zu erreichen, oder die sagen so, ich muss aber hier irgendwie mein Conditioning machen, um meinen Körper irgendwie zu stellen, die da auf irgendeinem David Goggins Trip unterwegs sind in ihrem Training. Und zwar hat The Stone Circle ja eine Studie zitiert und die können wir gerne in die Folgenbeschreibung reinpacken, in der untersucht worden ist, ob es denn überhaupt irgendwelche messbaren Unterschiede im Trainingserfolg zwischen diesen verschiedenen Rep-Ranges gibt. Und ich fand das Ergebnis so spannend, dass ich das jetzt hier kurz nochmal am Ende rekapitulieren würde. Und zwar ist dabei rausgekommen, dass es eigentlich völlig egal ist, in welchem Bereich in Relation zu unserer Maximalkraft wir uns im Training befinden, solange die Intensität immer die gleiche ist. Also solange wir immer all out gehen und solange das Medium dessen, wonach wir es bemessen, immer dieses ist, wie intensiv sind wir in unserem Trainingssatz gewesen in Relation zu dem, was wir denn schaffen können. Also dieses RPE-Ding, dass wir halt eben sagen, okay, das war quasi all out, es wäre nichts mehr gegangen. Dann ist es völlig egal, ob wir uns bei 100% unseres One-Rep-Maxes befunden haben im Training oder bei 30%. Und diese Range ist gigantisch, wenn man mal drüber nachdenkt. Also das ist eine Range, die bei 100 Kilo Bankdrücken von entweder 100 Kilo oder 30 Kilo liegt. Und es ist völlig Bums, mit welchem Gewicht wir jetzt trainiert haben. Solange wir all out gegangen sind, wird unser Körper sich entsprechend anpassen. Und das Muskelwachstum, was daraus erfolgt, ist immer genau das Gleiche. Mehr oder weniger. Und das ist das zu verinnerlichen, diese Message, dass das völlig egal ist, in welchem Bereich wir uns aufhalten, das gibt uns so viel Spielraum an die Hand, weil wir können es uns im Endeffekt aussuchen. Macht das, was euch am besten liegt. Ob das jetzt irgendwie 20 Wiederholungen sind, ob das 10 sind oder ob das halt nur 1-2 Wiederholungen sind, es ist egal. Macht das, was euch am meisten liegt und ihr werdet damit die Fortschritte erzeugen, die ihr haben wollt. Und deswegen kann jeder völlig entspannt reingehen und muss sich nicht ständig irgendwie hinterfragen und sich aus der Bahn werfen lassen, wenn andere Leute sagen, ja, das ist aber der optimale Weg und das ist der optimale Weg. Wenn du das nicht machst, dann hast du eh alles falsch gemacht. Das stimmt nicht. Wenn ihr den Effort bringt, wenn ihr sagt, okay, ich bin all out gegangen in meinem Training, dann habt ihr alles gemacht, was ging. Und ihr werdet denselben Payoff kriegen wie jeder andere auch. Und hinterfragt nicht so viel von dem, was ihr macht, sondern verfolgt eure Ziele und verfolgt die ehrlich. Haltet ruhig mal inne auf dem Weg und reflektiert nochmal, ob ihr das wirklich weiterhin so betreiben wollt, wie ihr euch das mal vorgestellt habt. Und dann könnt ihr eigentlich nichts falsch machen.
Was mich am meisten an dieser Studie fasziniert und mir am meisten Spaß macht, ist tatsächlich, wie vielen Personengruppen gleichzeitig diese Studie ans Bein pinkelt und wie viele sie davon triggert. Also ob das jetzt die Low-Rep-Maxis sind oder die High-Rep-Maxis, alle sind gleich davon angepisst. Aber was tatsächlich vielleicht irgendwie auch eine Message daraus ist, deswegen, ich glaube, es würden sich auch wissenschaftliche Studien, wenn man jetzt halt sagt, man möchte jetzt halt unbedingt das verteufeln, das Wissenschaftliche, es würden sich wahrscheinlich auch Studien dafür finden lassen, beispielsweise zu sagen, ich versuche jetzt primal mich zu bewegen oder sowas. Oder beispielsweise für dieses Sprinten, ne? Auch da gibt es eine Studie für. Also würde man jetzt halt nicht sofort sagen, so wieso ich jetzt halt irgendwie sprinte. Aber auch da gibt es Studien dafür, dass es das Sprint, die wirklich an die physische Maximalleistung gehen, die Ausschüttung von menschlichen Wachstumshormonen um bis zu 300% erhöhen können. Ne? So, und das sind jetzt, es sind, glaube ich, einfach die Wirkmechanismen von anderen Ansätzen, die nicht so isoliert sind, sind einfach schwieriger zu untersuchen mit den wissenschaftlichen Methoden. Um da jetzt wirklich nochmal full circle zu kommen, was ich am Anfang gesagt habe, dieses fast schon klinische in den Fragestellungen ist nicht irgendwie aus Zufall und eben einfach aus diesem Grunde auch so einfach durchzuführen in beispielsweise einem Fitnessstudio-Setting, weil die Faktoren von außen, Einflüsse, alles andere, exogene Faktoren maximal fast schon ausgeschlossen werden können. Und dementsprechend sind diese Art Studien und ihre Durchführung viel, viel einfacher und die Konklusivität ihrer auch deutlicher. Und von daher ist es natürlich für die Forscher, ich muss mir auch immer vorstellen, wer ist derjenige und diejenige, die diese Sachen durchführen und was sind deren Motivationen, eine viel, viel stärkere, als wenn ich jetzt sagen muss, okay, was bringt es mir jetzt, wenn ich irgendwie hier einen Baumstamm durch die Gegend trage, oder in irgendwie Leinenkleidung durch den Wald rennen und dabei durch die Gegend rubbel wie so ein Verrückter. Also mein Ausgangswort wäre eben zu sagen, auch wenn ihr sagt, ich möchte mich dem wissenschaftlichen Ansatz versprechen und ich will nicht sagen, dass ich das nicht gemacht habe und auch noch zu vielen Teilen mache, dass man so wirklich schauen, dass man nicht irgendwie selbst ein bisschen Cherrypicking betreibt, ja. Also mit dieser alten Allegorie zu sagen, ja, der betrunkene Mann, der seinen Schlüssel verloren hat und dann auf der Straße sucht unter der Laterne und dann fragt ihn ein anderer, ja, wieso suchst du denn oder was suchst du denn? Ja, meinen Schlüssel, wo hast du den verloren? Hier unter der Laterne. Und dann sagt er, nee, da hinten in der dunklen Gasse, aber hier ist das Licht heller, deswegen ist es einfacher zu suchen. Ja? Und genau das Gleiche treibt man, glaube ich, wenn man sich eben nur auf diese Art Studien fokussiert, weil eben das Feld der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Untersuchungen sehr stark eingeschränkt sind, eben auf nur diese Bereiche. Und ich glaube, das sollte man sich auch immer im Hinterkopf lassen. Ich glaube, das sind meine abschließenden Worte. Aber vielen lieben Dank euch beiden für die super Konversation. Es ist wirklich ein Thema, was uns, glaube ich, allen am Herzen liegt. Und ich glaube, je länger man in dieser Szene unterwegs ist und je länger man auch persönlich auch darin investiert ist, desto wichtiger ist diese Diskussion auch für einen. Und ich glaube, es ist schwierig als Anfänger, diese Diskussion mit sich selbst zu führen oder auch mit anderen. Aber ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Ansätze, wie man das machen kann. Und wenn wir damit ein bisschen beitragen können, dann bin ich sehr, sehr happy. Falls ihr irgendwelche Erlebnisse damit habt oder irgendwelche Erfahrungen, die ihr gerne teilen würdet, lasst uns gerne wissen. Wir sind da wirklich immer gespannt, was für andere Blickwinkel es darauf gibt. Und ansonsten, ja, liked unseren Podcast, versucht ihn zu teilen, lasst uns einen Kommentar da, alles Mögliche, interagiert mit uns. Und ja, vielleicht ergibt sich ja was Spannendes. Vielen lieben Dank euch für eure Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.